quam vis vetus arbustum potest transferi.
In der 15-Stunden-Lehreranstalt geht es um den Übertritt von der Grundschule an die Realschule und um den Probeunterricht.
Viel Spaß beim Zuhören.
Alexa, spiele bitte den besten Lehrer-Podcast Bayerns.
Okay, ich spiele den vogelwilden Podcast Lehreranstalt von Dave und Michi. Viel Spaß.
Die 15. Stunde ist schon angebrochen. Es ist der Wahnsinn. Und an meiner Seite, wie immer, der charismatische, gut aussehende, bezaubernde Dave.
Hey, das waren ja gleich drei auf einmal. Super, 15. Stunde. Ich freue mich riesig. Heute ein absolutes Klassiker-Thema, beziehungsweise eigentlich ein Thema, wo uns eine Hörerin draufgebracht hat, mal nachgefragt hat, was natürlich für viele interessant ist, und zwar der Übertritt. Das ist natürlich ein ganz interessantes Thema. Wie komme ich denn eigentlich an die Realschule?
Das stimmt. Für viele von uns ist es ja sehr weit weg und da haben wir den Übertritt nicht, sage ich mal, live miterlebt, beziehungsweise das haben ja andere für uns entschieden. An der Stelle auch nochmal vielen lieben Dank für die nette Nachricht, die uns darauf hingewiesen hat. Genau.
Genau, das war die Schritt, die nennt eine Mannschaftskamerad, beziehungsweise eine Vereinskameradin, die selber Grundschule macht und uns geschrieben hat, dass sie dann immer auf dem Heimweg von München nach Hause hört, den Podcast. Und das ist natürlich sehr interessant, gerade aus der Sicht von einem Grundschulpädagogen, wo normalerweise der Übertritt stattfindet. Das ist ja schon echt ein Brett eigentlich, ne? Dann die Kinder, wie alt sind die da? Gefühlte drei, naja gut, eher acht oder neun halt, ne? Und dann für die eine Prognose abgeben zu müssen, einfach auch als Grundschulpädagoge, wo soll denn dein Weg jetzt hingehen? Mhm. Soll jetzt das Gymnasium, Realschule oder Mittelschule gehen? Und das finde ich schon echt schwierig, weil das ja alles normalerweise wirklich kleine, liebe Menschen sind einfach, ne? So ein Kind, so ein acht, sieben, achtjähriges Kind, ne? Das ist schon hart, so da so eine Kategorisierung vorzuführen und dann wirklich die aufzuteilen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das gar nicht so leicht ist als Grundschulpädagoge, wenn du ein nettes, engagiertes Kind hast, wo vielleicht der Knoten noch nicht geplatzt ist und musst ihm sagen, tut mir leid, du, es wird jetzt die Mittelschule für dich oder ich werde dir jetzt die Mittelschule empfehlen.
Genau, vor allem an der Stelle gleich mal ein Riesenkompliment. Ich bewundere alle Grundschullehrer so wahnsinnig.
Oh ja,
großen Respekt. Die Arbeit, die da geleistet wird, das wird ja oftmals auch unterschätzt, dass diese Vorarbeit mit den Verhaltensmustern, mit dem Begrüßen, dieses erstmal Arbeiten lernen, Hausaufgaben lernen und so weiter und so fort. Das heißt, wir bekommen ja jetzt bei uns an der Realschule schon ein geformtes Produkt. Und diese ganze Vorarbeit, über die sich ja oftmals auch, okay, ich muss auch schon sagen, ich habe auch schon mal einen Witz gemacht, dass Grundschullehrer alles laminieren und so. Und da gibt es natürlich ja, genau, auch die Klischees. Aber im Großen und Ganzen mal ein riesen Respekt, was da an den Grundschulen für eine Arbeit geleistet wird, mit wie viel Hingabe, mit wie viel Leidenschaft und auch also so auf einer ganz anderen Ebene nochmal, viel persönlicher und so weiter. Also da Riesenrespekt, wirklich.
Absolut, so sehe ich das auch. Und das geht dann noch viel, viel weiter, als jetzt man das irgendwo jetzt halt von unserer Seite aus dimensionieren kann. Wir kommen in ein Klassenzimmer rein und bei uns heißt dann schon Engagement, wenn man dann, was weiß ich, eine Blume aufstellt. Ne? Bei Grundschullehrern heißt das ja, die bekommen Wochen vorher oder Tage vorher ihre Klasse zugewiesen. Wenn es heißt, du hast eine Klassleitung, ich habe das bei einer Kollegin in München, die war in Bad Wörishofen im Endeffekt mitbekommen, die richten ihr Klassenzimmer ein wie vorm Fotoshooting einer Architekturmagazins, die bauen Sofas rein, die bauen Ecken rein, Leseecken, dann kommt da das Gruppenkuscheltier hin, die einzelnen, das ist vogelwild, ey, als ich das erzählt hat, habe ich gedacht, was? Ja,
das ist wie bei Tine Wittler damals noch, wo du diese Räume gestalten musst und so.
Das ist wirklich krass und das ist, wenn du einen engagierten Grundschullehrer oder Grundschullehrerin hast, dann ist das wirklich ein unglaublicher Aufwand, was die mit Herzblut da reinsetzen, was sie dann mit Begeisterung da reinsetzen, um den kleinen, ganz, ganz kleinen Kindern, die natürlich auch dann so rauskommen aus dem Kindergarten und dann Richtung das erste Mal in die Schule gehen, den Übertritt so leicht wie möglich zu machen. Ne? Und das ist wirklich eine ganz tolle Arbeit, die die da leisten, wo die dann probieren, die aufzufangen und aufzunehmen. Und wie du sagst, das ist wirklich ein Riesenrespekt vor der Art und Weise, wie die da arbeiten und wie die dann auch probieren zu klassifizieren. Und das gerade wenn du die dann so begleitet hast, die kleinen Kinder, die Jungs und Mädels, die dann irgendwo in die vierte Klasse kommen, wo dann normalerweise es dann entscheidungsrelevant wird, ne, da möchte ich nicht in den Haut stecken, hey. Weil wenn man sich dann vorstellt, ich bin jetzt ein Akademiker-Elternpaar und ich habe so ein Akademiker-Elternpaar vor mir und ich muss denen dann sagen, tut mir leid, der Mathieu wird halt eher auf die Realschule gehen. Ich sehe es ja selber als Eltern, man ist ja von seinen Kindern schon überzeugt, ne? Und so eine Nachricht, muss man dann sagen, ist gerade für Nichtpädagogen vielleicht dann auch gar nicht so einfach zu verdauen.
Ja.
Ne? Also großen Respekt davor und einfach auch wenn man immer drauf einhakt und viele auch, muss ich sagen, auch von unseren Kollegen immer wieder sagen, das geht nicht, die sind zum Teil nicht richtig bei uns in der Schule, wenn die hochkommen, ja, aber das ist nicht so leicht, das einzuschätzen und das wirklich realistisch einzuschätzen. Natürlich ist auch in der fünften Klasse kommt ein Schüler an die Realschule, denkst, der braucht einfach noch ein bisschen, der ist überfordert an dieser Schule. Ne? Aber du musst es halt irgendwann mal entscheiden. Einfach,
genau, ne? Und man darf ja hier niemals vergessen, das heißt ja auch so schön beim Kultusministerium, die Eltern haben ja auch das Recht und auch die Pflicht, den Bildungsweg ihres Kindes aktiv mitzugestalten. Die Kinder können das noch nicht selber entscheiden, dass man nach der vierten Klasse sagt, ich wäre jetzt gern Gymnasiast. Aber ja, das wird.
Magst du mal kurz Daten und Fakten machen?
Ja, gerne.
Ja, machen wir Daten und Fakten. Was braucht man denn eigentlich? Wann darf ich an die Realschule, lieber Michi?
Ja, wenn man in den Kernfächern des Kindes, das heißt in Deutsch, Mathematik und Heimat und Sachkunde, das sind sozusagen die Fächer, wie es dann so schön heißt, die stellen sicher, dass dem Kind dann künftig nichts abverlangt wird, was er dann momentan nicht leisten kann. Das heißt, es ist eigentlich so gesehen ein Schutzmechanismus, dass ich sage, okay, wenn du in diesen drei Fächern in der Grundschule schon große Probleme hast, wir bauen auf diesem Wissen auf und wenn du da nicht einen Schnitt hast, der schlechter ist als 2,66, dann wird es so sein, dass du auf dieser Schulart Realschule sehr wahrscheinlich große Probleme haben wirst und dementsprechend wird es auch so sein, dass man dann eine Empfehlung eben für die Mittelschule bekommt. Wenn man noch besser sein möchte, 2,33, also wenn man besser ist, dann ist man auch fürs Gymnasium sozusagen geeignet. Wobei man auch hier immer wieder sagen muss, und das wird oft vergessen, das ist keine endgültige Entscheidung. Ich habe immer die Möglichkeit, dass ich die Schulart nochmal wechsle. Und, da werden wir später auch nochmal drauf eingehen, ich habe ja auch noch die Möglichkeit, über den Probeunterricht auch nochmal auf die gewünschte Schulart zu kommen.
Das heißt, es wird grundsätzlich, passiert es im Mai, glaube ich, der vierten Jahrgangsstufe wird ein Übertrittszeugnis erstellt, wo dann sozusagen die klare Empfehlung drinnen steht, Realschule, Gymnasium, Mittelschule. Ne? Das, genau. Davor gehen, wenn man auf der KUMI-Seite schaut, wird vorher noch von Beratungsgesprächen geredet, ne? Dass die Eltern der Schüler halt beraten werden. Das fängt, glaube ich, schon in der dritten Klasse an, wie ich das gelesen habe im Endeffekt. Ist schon verrückt. Oder in der dritten Klasse, dass man da schon, also für mich als Vater und auch für mich als Realschullehrer, in der dritten Klasse anzufangen mit Schullaufbahnsentscheidungen, das ist ja auch, man muss sich ja auch überlegen, was da passiert. Wenn jetzt, stell dir vor, du sagst einem engagierten Elternpaar oder einem Kind im Endeffekt in der dritten Klasse, also mit dem Gymnasium wird es knapp werden, da muss es vielleicht noch ein bisschen machen. Das ist so ein Druck, was auf Kinder ausgeübt wird,
ja, furchtbar ist der Druck kommt ja auch noch von außen, der kommt ja von den Lehrern, weil man wird ja immer wieder, man muss ja auch damit konfrontieren, dann noch ganz oft, und was ich noch viel, viel schlimmer finde, auch die Eltern, natürlich wollen die auch unterstützen, aber dieses Unterstützen kann ja auch so weit gehen, dass man irgendjemanden dazu antreibt, ja fast schon, gerade, dass man nicht noch Latein und Altgriechisch gleich in der Grundschule mit dazu lernt, neben dem Geigenunterricht und so weiter. Also ich weiß noch, bei mir war früher das Wichtigste, dass ich beim Räuber und Gendarm in der Pause gewonnen habe und dass ich meine Ehrenurkunde in Sport bekommen habe. Das,
so ist es.
Also, und dass ich beim Basteln irgendwas Schönes zusammenbekomme, dass ich ein Vater- und Muttertagsgeschenk habe. Das war gefühlt war das meine intrinsische Motivation in der Grundschule. Und da gab es ja auch immer, ich weiß nicht, ob das jetzt auch noch so ist, es gab ja dann auch so, wie ich finde, so ganz fadenscheinige Tests, wie so ein IQ-Test, den man dann machen musste, der auch nicht wirklich das abprüft, was man irgendwann im späteren Leben oder in einem Schullaufbahn mal braucht. Aber man braucht diese ganzen Sachen halt, um, wie du schon gesagt hast, irgendwie diese Entscheidung treffen zu können, die ich nicht treffen möchte. Also das zu zeigen und zu sagen, ihr Sohn, ihre Tochter wird definitiv nicht auf dem Gymnasium landen. Okay. Menschen ändern sich, auch Schüler ändern sich, gerade Kinder ändern
sich. Brutal. Brutal.
Also ganz schwieriges Thema.
Da kann ja ein Jahr, weißt du, da ist ja ein Jahr schon, ne? Ein Kind, was halt, was weiß ich, ein bisschen, vielleicht, was weiß ich, ein bisschen verträumt ist oder sowas in Richtung, weil es dann einfach noch ein bisschen in dieser Spielphase ist, wo es halt noch nicht so konzentriert dem Unterricht folgen kann. Da reichen ja zum Teil ganz leichte Entwicklungsschübe, dass es plötzlich dazu führt, dass es im Unterricht aufmerksam ist und dass es dann im Endeffekt alles mitnehmen kann. Und in diesem Moment eigentlich auch gleich. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Appell, glaube ich, auch an die Eltern. Wenn ein Kind, wenn entschieden wird, dass ein Kind an die Realschule oder an die Mittelschule oder ans Gymnasium geht, dann sollte man das wirklich immer wieder überdenken. Ne? Und nicht sofort die Flinte ins Korn werfen. Aber ich muss sagen, die schlimmsten Geschichten sind von denen, erkenne ich von den Kindern, die aufgrund des Elternwillens oder ausschließlich des Elternwillens, des nicht begründeten Elternwillens auf eine Schule gehen, die sie überfordert. Das führt nämlich dazu, dass im Endeffekt diese überforderten Kinder den Spaß an der Schule verlieren, das Selbstbewusstsein verlieren und damit dann im Endeffekt wirklich ganz, ganz schlimme Niederlagen einstecken müssen. Ne? Wenn es dann wirklich nicht reicht, weil man halt so weit noch nicht ist und den Ansprüchen eines Gymnasiums halt nicht entsprechen kann und man hängt sich dann rein, man bemüht sich und man kämpft sich ab für das Alter halt im Endeffekt in der 5. Klasse oder in der 6. Klasse und scheitert immer wieder und immer wieder, obwohl man es wirklich probiert im Endeffekt, weil man halt vielleicht noch nicht so weit ist, dass man das auf die Kette bekommt. Und hat dann diesen Stress und auch diese Enttäuschung der Eltern mitzuerleben einfach. Ne? Ich glaube, das ist eine ganz, ganz, ganz große Belastung.
Das ist genau das, was wir dann auch wir immer versuchen, dass wir auch, wir brauchen Erfolgserlebnisse. Unbedingt. Wenn ich in keinster Weise ein Erfolgserlebnis verspüre, das ist im Sport, das ist überall im Leben so, dann entwickle ich entweder eine Aversion gegen die Schule, gegen das ganze System oder noch schlimmer, ich rede mir ein, dass ich zu schlecht bin, ich rede mir ein, dass ich zu schwach bin und so weiter. Und da ist es auch ganz häufig so, das sage ich auch in Elterngesprächen immer wieder, da ist es auch ein Zeichen von Größe, mal anzuerkennen, okay, ich gehe mal einen Schritt rückwärts. Oftmals habe ich das Gefühl, ich bin jetzt noch nicht in der Situation, dass ich die Entscheidung auch mal für meine Kinder treffen muss, aber das ist ja auch eine Entscheidung, wo man dann selber sich eingesteht, vielleicht habe ich als Eltern da jetzt nicht richtig entschieden und vielleicht müssen wir da mal einen Schritt zum Wohle unseres Kindes zurückgehen. Kann ja auch sein. Und das auch an der Stelle, es ist keine Schande, das ist wie mal eine Ehrenrunde drehen. Das ist wirklich in keinster Weise ein Problem. Auch ein Schulartwechsel vom Gymnasium auf die Realschule oder auch wenn ich von der Realschule auf die Mittelschule. Jede Schulart, das haben wir ja auch schon angesprochen, legt den Fokus auf ein bisschen was anderes. Und da kann es nur reichen, dass ich nicht die zweite Fremdsprache mit dabei habe oder dass es ein bisschen praxisorientierter ist. Und auf einmal blühe ich auf, fühle mich in dem System wohl, habe Erfolgserlebnisse und dementsprechend kann es da auch weitergehen. Und drum ist diese, sage ich mal, diesen Probeunterricht, diesen Übertritt an sich, finde ich nicht schlecht, dass man mal eine Grundeinschätzung bekommt. Aber er sollte überdenken. Man sollte ihn immer wieder überdenken.
Ich muss vielleicht nochmal die andere Seite auch mal beleuchten, ist natürlich schon auch so, als Elternteil will man halt häufig auch sagen, okay, jetzt geht er mal ins Gymnasium und wenn es da nicht schafft, dann geht er halt runter auf die Realschule, ne? Sozusagen, wenn der Maßstab hoch genug gelegt wird und wenn er mal sozusagen mal eine richtige steife Brise ins Gesicht bekommt einfach, ne, dann wird er sich an der Realschule nachher leichter tun. Das ist auch eine Logik, die ich verstehe und also ich bin der Meinung, es funktioniert häufig auch, ne, wenn sich jemand durch die 5., 6. Klasse des Gymnasiums durchgebissen hat im Endeffekt und die kommen, das muss man fairerweise schon sagen, zurück an die Realschule, dann haben die normalerweise das Gefühl, dass es gut auf die Kette bekommen. Ne? Was das natürlich mit der Psyche von dem Kind macht, wenn es 2 Jahre lang die ganze Zeit nur zwischen 4 und 5 dahin krebst, einfach, ne, ist wieder die andere Situation. Also es ist eine schwierige Entscheidung. Ich kann beide Seiten nachvollziehen, eher ein bisschen höher anzufangen und dann nach unten zu stufen, aber auch, ich sehe es immer wieder Leute, die wirklich mit einem 1, irgendwas Abschluss da durchgehen, die gehen gefestigt in diese Welt raus, weißt du, die brauchen dann, die wissen, wenn ich mich anstrenge, dann schaffe ich eine 1, wenn ich mal ein bisschen weniger gemacht habe, dann mache ich eine 2. Das ist toll für den Charakter eines Kindes, das mit 9 Jahren an die Schule kommt und mit 16 rausgeht und sagt, wenn ich will, schaffe ich hier eine 1, dann kann ich ganz oben mitspielen. So jemanden dann in die Berufslaufbahn oder auch in die weiterführende Schule rauszulassen, das ist ja auch die einzige Option. Jemand, der permanent schlechte Noten hat, der wird sich ja nicht für eine weiterführende Schule interessieren. Ne? Und das muss man vielleicht, bevor wir vielleicht auf den weiteren andere Optionen noch eingehen, man muss ja sagen, beispielsweise bei unserer Schule vergibst du ja nichts. Ne? Du gehst von der Grundschule auf die Realschule, machst dann deine 10. Klasse, kannst danach die FOS machen mit 3 Jahren im Endeffekt und hast dann allgemeines Abitur. Das ist vielleicht auch ganz wichtig oder ganz, ganz interessant zu wissen, dass du ja dieses 12-stufige Gymnasium im Endeffekt, was ja häufig ein bisschen bemängelt wird, weil die Kinder wirklich sehr, sehr viel Nachmittagsunterricht haben und sehr, sehr viel Zeit in der Schule verbringen müssen, dass man das eigentlich über die Realschule ganz gut ausgleichen kann und trotzdem zum allgemeinen Abitur kommt. Ne?
Genau. Und wenn man eben den Schnitt des Übertritts nicht hat, gibt es auch noch eine andere Möglichkeit. Und das ist etwas, das ich wahnsinnig grausam finde. Das ist der Probeunterricht. Ich werde das gleich mal ausführen.
Da bist du Experte, ne? Du hast das jetzt ein paar Mal gemacht.
Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht und ich habe mir jedes Mal wieder gedacht, wie leid mir die Kinder teilweise tun. Vielleicht kurz zum Erklären der Probeunterricht. Wenn ich diesen gewünschten Schnitt nicht habe, habe ich die Möglichkeit, mit einem erfolgreich absolvierten Probeunterricht an der gewünschten Schulart, wie es so schön heißt, die Eignungsfeststellung erfolgreich zu absolvieren und dann darf ich auf diese Schulart.
Das ist wahrscheinlich der Grund, sollte ich jetzt wirklich einen Grundschullehrer gehabt haben, der mich nach unten korrigiert hat, obwohl ich viel besser bin. Im Endeffekt ist das so eine Fallback-Strategie, dass ich das dann nochmal von anderen Lehrern bewerten lassen kann. Ne? Okay,
genau, danke. Ich kann neutral, weil diese Aufgaben werden zentral gestellt in den Fächern Deutsch und Mathematik. Und dementsprechend habe ich dann 3 Tage lang Zeit, mich zu beweisen. Und dieses Beweisen ist gerade für die Schüler sehr, sehr stressig und anstrengend. Du musst dir vorstellen, die kommen aus der Grundschule und kommen dann an eine ungewohnte Schule. Also in dem Fall kommen die jetzt zu uns an die Schule. Aus verschiedenen Grundschulen, das heißt, die sind nicht im Klassenverband, sondern die werden einfach zusammengewürfelt in 1 oder 2 Klassenzimmer gesetzt. Und dann machen wir sozusagen Unterricht. Wenn ich Deutschunterricht mache, sitzt der Mathelehrer oder meine Mathekollegin hinten drin und beobachtet die ganze Zeit das Verhalten der Schüler, wie ist die Mitarbeit und so weiter und so fort. Also ist
krass.
Ein bisschen, wie so auch beim Probearbeiten, wenn du irgendwo in der Gastroprobe arbeitest und du machst einen Cappuccino und der Chef sitzt an der Theke und hat den bestellt. Du fühlst dich irgendwie die ganze Zeit beobachtet, ist die ganze Zeit unangenehm. Es ist, was man immer versucht zu vermeiden, so eine künstliche Situation. Dann kriegt man so Themen gestellt. Also mein schönstes war mal, da ging es einfach 3 Tage lang um eine Seerobbe, weil man, ich weiß nicht, ob man dann vielleicht denkt, dass die Schüler sich dann...
Mach die Robbe.
Genau. Robbe. Das war auch das geistige Niveau ungefähr. Und dann geht's los und die haben dann im Akkord, die haben eine Doppelstunde Deutsch. Da geht es dann erstmal, wie sprechen sie, wie sind die Verhaltensweise, Ausdrucksweise und so fort. Dann haben sie eine kurze Pause, dann kommen 2 Stunden Mathematik, dann kommen wieder 2 Stunden Deutsch und das alles immer unter Beobachtung. Und dann schreiben sie in allen, oder im zweiten, dritten Tag auch immer Proben. Das heißt, sie schreiben für einen Grundschüler einen Test, der die Grammatik und Rechtschreibung zum Beispiel abprüft. Aber das können manche Fünft- und Sechstklässler nicht. Das ist, wird ja zentral gestellt. Es wird in jeder Grundschule werden ein paar andere, mal der Fokus anders gelegt und so weiter und so fort. Da geht es ums Leseverständnis, also so alle zentralen Kompetenzen, aber so geballt. Also manche unserer Schüler, denkt man an unsere Schüler, die jammern schon, wenn sie 2 Exen in der Woche schreiben. Und die schreiben 2 große Deutschprüfungen und 2 große Matheprüfungen in 2 Tagen. Und das alles immer vor dem Hintergrund. Die Eltern bringen das Kind an die Schule und wünschen noch und viel Glück und jetzt heute strengst dich an, du kriegst es ja mit als Lehrer. Ah, und gell, ganz viel melden, Mathieu und so weiter und so fort.
Ja, krass. Und oh Mann.
Das ist für die Kinder dann so unangenehm, weil du merkst es, die können sich nicht so lang konzentrieren, sie versuchen sich dann zu melden, dann hat man oftmals das Problem, dass sie sich melden, aber sie können nichts sagen, aber einfach, dass sie sich gemeldet haben. Also dann darf man auch nicht vergessen, aus der Grundschule sind die ja die Lehrer gewohnt, die sie immer um sich haben, die sie duzen können, die sich um sie kümmern. Und auf einmal stehen da wildfremde Lehrer, die dürfen sie nicht duzen. Die haben da, trotzdem ist es ein bisschen strenger. Du kommst nicht in deine wohlbehütete Lernumgebung. Also jedes Mal denke ich mir, dieser Probeunterricht ist für die Kinder wirklich eine Qual. Also ich hätte es nicht machen wollen.
Es bin ich froh, dass ich da einfach in meiner Fächerkombination erst ab Jahrgangsstufe 7 unterrichte. Ja. Ne, das hört sich wirklich nicht schön an. Muss man sagen, kurz mal vielleicht kurze Abschweife, es gibt ja verschiedene Lehrerverbände, zum Beispiel der BLLV, der fordert das gemeinsame Unterrichten bis zur 6. Jahrgangsstufe. Ne, finde ich ganz interessant. Bist du anfangen? Was heißt du? Kommentier mal kurz diese Forderung. Zusammen lernen bis zur 6. Jahrgangsstufe, Gemeinschaftsschule sozusagen, bis zur 6.
Nee, ich finde, also ich bin einfach ein Verfechter. Ich finde, so wie es läuft, das ist schon gut so. Also ich bin da so manchmal ganz oldschool, wenn ich dann schon die Leute am Stammtisch oder so dann irgendwo höre, ja, das haben wir früher auch alles gemacht und aus uns ist was geworden. Aber ich finde, es ist richtig. Also ich finde diese Trennung ganz, ganz, ganz gut.
Ich auch. Ich finde, das sind vielleicht dann das ist vielleicht nochmal, wie ich vorhin gesagt habe, vielleicht eine Fallback-Strategie. Sollte man wirklich vielleicht einen sehr eindeutig oder sehr einseitigen Grundschullehrer gehabt haben, der das vielleicht dann wirklich falsch bewertet hat, dann ist das vielleicht doch noch eine Möglichkeit, dann nochmal die Kartoffeln aus dem Feuer zu holen. Aber dieses gemeinsame Lernen, muss ich auch sagen, ich kann mich da selber dran erinnern im Endeffekt. Ich weiß sogar noch in der 4. Klasse, da gab es Schülerinnen und Schüler im Endeffekt, die haben sich bei uns in der Grundschule unglaublich gelangweilt. Ne? Und andere Schüler, die waren andere Schüler waren halt einfach auch schon mit dem Viertklass-Stoff irgendwo überfordert und sind dann da mit Dreien rausgekommen. Und ich muss sagen, das längere Zusammenlernen, glaube ich, hat keinen Zopf, weil du viele unterforderst und viele überforderst und du tust gerade mal einen ganz kleinen Prozentsatz in der Mitte irgendwo artgerecht fördern. Mhm. Ne? Deswegen ist für mich die Differenzierung auch wichtig. Es ist ein schmerzhafter Schritt. Es ist auch ein schwieriger Schritt, aber man muss sagen, es hat sich ja viel, viel, viel auch noch verbessert einfach. Diese Transparenz, das ist vielleicht der nächste Schritt nach dem Probeunterricht. Man kann ja bis zur 7. Klasse, man kann eigentlich bis zur 10. Klasse sogar, also Mittelschule, auch noch an die Realschule wechseln. Du kannst nach der Realschule auch ans Gymnasium wechseln. Das heißt, die Durchgängigkeit zwischen den Schulsystemen hat sich sehr, sehr weit geöffnet. Das heißt, wir haben ein sehr differenziertes Schulsystem mit ganz starker Verzahnung ineinander. Also man kann nach der 5., nach der 6., nach der 7., nach der 8. kann man auf die Realschule gehen. Dann kann man ja in den M-Zweig an der Mittelschule auch gehen, der zu einem mittleren Bildungsabschluss führt und danach sogar mit einer vorbereiteten Klasse auf die VOS gehen. Das heißt, auch wenn das der Probeunterricht jetzt nicht geschafft worden ist, gibt es noch sehr viele Möglichkeiten, die Schulart zu wechseln. Das finde ich auch ganz wichtig, an der Stelle vielleicht mal zu erwähnen. Ne?
Genau, weil es ist ja dann auch so, dass die Eltern können sich, wenn im Probeunterricht in beiden Fächern die 4 erreicht worden ist, können nämlich auch wieder die Eltern entscheiden. Eigentlich wäre der Probeunterricht damit nicht bestanden, aber mit ausdrücklichem Elternwille, die immer noch ganz fest an den kleinen Mathieu glauben und sagen, nein, er ist definitiv hier richtig, ist auch noch die Möglichkeit gegeben, dass der Elternwille mit das Kind auf die Realschule, ich möchte fast sagen, hieft. Weil es ist dann vielleicht schon auch ein Indikator.
Das nennt sich dann die 5. Klasse, die nennt sich dann Gelenkklasse. Ne? Das wurde damals vor ein paar Jahren eingeführt, dass die sozusagen die Freigabe des Elternwillens auch bei nicht bestandenem oder bei Nicht-Empfehlung der Realschule mit 2x4 in beiden Fächern, dass man dann in die 5. Klasse als Gelenkklasse kommt, an deren Ende. Also es gibt verschiedene Förderungsmaßnahmen dann auch noch in der 5. Klasse. Es gilt immer noch als Übertrittsjahrgang. Aber am Ende der 5. Klasse entscheidet dann wirklich nur noch die Lehrerkonferenz. Da ist dann der Elternwille raus. Wenn das dann ein ganzes Schuljahr der gute Mathieu nicht geschafft hat, die Leistungsansprüche der Schule zu erfüllen und überfordert ist, ist man immer noch nicht massiv notengebunden, aber dann hat man den Mathieu auch mal in seiner routinierten Arbeitsweise in einem routinierten Umfeld gesehen und kann dann eine pädagogische Entscheidung treffen, ob es für ihn eine Quälerei wird, dieses Jahr durchzuziehen oder ob er da wirklich das Zeug hat, das zu schaffen. Ne?
Wir brauchen übrigens noch einen zweiten Namen neben Mathieu. Wir brauchen noch einen französischen Damennamen. Also bitte an alle da draußen, schreibt es uns auf Instagram oder auf Info@Papierkorb. Wir brauchen einen zweiten Avatar, einen weiblichen. Nicht, dass uns hier vorgeworfen wird, dass wir hier nicht gendern.
Das wäre
noch schlimmer.
Mathieu-in. Genau, dabei vielleicht auch nochmal ganz kurz nach draußen nochmal ein Dankeschön. Wir bekommen immer sehr viel Feedback, jetzt mal nicht ganz zum Schluss erst von der Stunde, sondern
mittendrin.
Genau.
Ein Methodenwechsel mitten in der Mitte, damit wir die Aufmerksamkeit der Hörer. Oh Gott,
das ist so. Ja, die Anekdoten müssen wir jetzt gleich noch auspacken. Ja, das waren jetzt erstmal so ein bisschen die Basics. Was ich auch mal ganz cool finde, ich habe eine befreundete Schulpsychologin, auch aus meiner Zeit aus Schwabmünchen im Endeffekt, die arbeitet am Gymnasium, die ist auch eine ganz treue Hörerin. Grüße gehen raus an die Betty. Das ist immer ganz schön, die hört das dann immer zum Bügeln und gibt dann immer gleich ziemlich direkt Feedback im Endeffekt, wie es bei ihnen läuft. Die hat mir das letzte Mal erzählt, beim Elternsprechabend hatten die, glaube ich, nur, die hatten ein Zeitfenster von 5 Minuten.
Das ist nicht mal die Begrüßung. Das ist wirklich,
nein,
das ist einfach Bildschirm an. Okay, wir reden über den Mathieu, das ist ihr Notenbild. Gibt es noch was von ihrer Seite? Schade, tschüss.
Ja, genau, das ist wirklich, da bist du gerade mal mit dem Smalltalk fertig und hast mal angefangen, den ersten Punkt anzusprechen. Das fand ich wirklich krass. Genau, Schritti und Betty wollten wir mal grüßen hier. Vielen Dank dafür. Okay. Genau, so, jetzt sind wir natürlich auf der Seite, jetzt haben wir die Basics geklärt. Wie komme ich denn an die Realschule dann? Das Echo im Lehrerkollegium ist dann häufig schon so, oh Gott, was bekommen wir denn für Material von der Grundschule?
Ja, ja.
Hast du fünfte Klassen?
In Sport. Aber da kann ich immer sagen, da halte ich mich immer raus, weil da wird Sport, liegt jetzt ja auch nicht der Fokus drauf. Und da macht auch
so viele Vereine und so. So Rechtschreibung zum Beispiel. Ich meine, du als Deutschlehrer warst da ja relativ nah dran. Es hat ja ganz lange, jetzt hat glaube ich über 10 Jahre oder sogar länger, glaube ich sogar, wurde ja an der Grundschule dieses Lesen oder Schreiben nach Gehör, ne? Also ohne beigebracht. Ich meine, jetzt frage ich dich mal einfach mal als Sportler. Wie hoch stehen denn die Chancen, wenn ich 3 Jahre oder 4 Jahre lang oder 2 Jahre, ich weiß ja nicht genau, das kannst du vielleicht auch korrigieren im Endeffekt, einen falschen Aufschlag gelernt habe, wie gut stehen die Chancen, dass ich das dann einfach von jetzt auf dann wieder rausbringe?
Zero. Ja. Um mal eine bekannte Person von RTL 2. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, das wirkt oder hat immer so ein bisschen gewirkt, ich muss jetzt irgendwas Neues in der Didaktik machen. Also ich kann es mir nicht anders erklären, weil es ist ja auch so, es lernt auch niemand dadurch, dass ich ihm nur ein Video zeige oder der lernt auch nicht Spanisch, weil ich ihm ein spanisches Buch hinlege. Also Fehler machen ist ja in Ordnung, aber diesen Fehler so zu verfestigen oder dann über Fehler hinwegzusehen, das ist alles in Ordnung. Aber ich weiß es nicht, das ist schon schwierig. Und das, was du gerade angesprochen hast, man merkt schon von Grundschule zu Grundschule Unterschiede. Also es sind durchaus auch immer mal wieder, ich habe es jetzt noch nicht so festgestellt, weil ich einfach noch nicht so lange im Job bin und auch die Grundschulen in der Umgebung jetzt nicht kenne. Aber offensichtlich ist es so, dass es Unterschiede gibt, dass man sagt, oh, das sind die Schüler von da und da oder von da und da, weil es halt, glaube ich, aber an der Schwerpunktlegung irgendwie liegt. Ich kann es mir nicht erklären, aber...
Ja, würdest du sagen, wie kommen die? Würdest du sagen, das ist auf dem Ausbildungsniveau, wenn die von der Grundschule kommen, hat sich das verändert in deiner aktiven Lehrerzeit jetzt? Gut, du hast jetzt noch keine 20 Jahre lang Berufserfahrung einfach, ne? Aber wie würdest du denn das Rechtschreibniveau von jetzt nur von deiner Schule, nur von deinen Klassen, die du jetzt in Deutsch hast, wie schätzt du das ein?
Es ist cool, dass du es ansprichst. Ich habe nämlich letztes Mal, wir hatten die Diskussion drüber, weil es ging auch darum, über die Leistungen in der Abschlussprüfung in Deutsch und so weiter und so fort. Und da ist mir, oder wurde ein ganz kluger Satz eigentlich gesagt, und zwar, dass die Leistungen schwächer werden in Deutsch, in Rechtschreibung und so weiter. Das ist eigentlich so gesehen eine logische Folge der ganzen Entwicklung, wie es Kinder und Jugendliche ihren Alltag auch gestalten. Durch diese neuen Medien, durch diese Veränderung in der Freizeit, durch dieses neue Überangebot, durch das weniger Lesen und so weiter und so fort. Das sind alles Faktoren, die das jetzt beeinflussen, dass das Niveau, und ich glaube, das kann man schon so festhalten, langsam, vor allem im Bereich der Ausdrucksweise, Wörter und so weiter. Ich habe es immer mal wieder, dass ich auch jetzt in der 8. Klasse, dass Leute was vorlesen oder und Recherche oder Illustration nicht kennen. Und ich finde so am Wortschatz und so merken wir es, dass da einfach sich die Lebenswelt der Jugendlichen verändert. Und deswegen würde ich sagen, ja doch, das Niveau geht ein bisschen runter.
Okay. Aber jetzt mal, stelle ich jetzt einfach mal eine Frage, ist es nicht so, dass die Jugendlichen von heute viel, viel mehr lesen als wie früher?
Nein.
Ich meine, die lesen, naja doch, wenn du jetzt mal anschaust, die schreiben ja nur noch über WhatsApp. Gut, okay, vielleicht Voice Messages. Die Frage ist, ob sie besser schreiben, ne? Weil du halt einfach durch diese amateurhaften Nachrichten, die du halt irgendwie von irgendjemand bekommst, natürlich jetzt keinen guten Wortgebrauch, keinen guten Wortschatz entwickelst, das ist keine Frage. Aber Lesen an sich, Chats oder irgendwelche Social Media oder irgendwas, das ist ja nur Text, was
dir aber das, gut klar aber jetzt wird. Aber du musst auch sehen, was ist das für eine Qualität der Texte. Dann dieses WhatsApp-Schreiben und so ist gleich, wenn ich sage, ja, können wir das in Word schreiben, du darfst die Autokorrektur nicht vergessen. Ich nehme mal als Beispiel die Aubergine. Du tippst das ein und entweder kommt das Emoji oder es wird dir automatisch die Aubergine vorgeschlagen. Und dann, wenn du es einmal schreibst und dann liest es auf einmal mit T-S-C-H-I-E-N. Das ist dann die Aubergine.
So schreibe ich das immer.
Ja, ja, aber ist ja auch gut. Sie hätten ja auch den Emote einfach hinmalen können.
Ja, das ist, wir gehen zurück zu den Hieroglyphen.
Ja, das wäre aber schön, wenn wir uns langsam wirklich wieder zurückbegeben, dass wir, ja. Aber das ist halt dann schwierig auch, dass wir dann die Steintafeln reinschleppen für die Abschlussprüfung.
Das stimmt.
Oder mit dem 3D-Drucker. Ja. Nee, aber ich glaube, das ist, also es wird ein bisschen, aber weil du es gesagt hast, ich bin mal ein bisschen neugierig, kannst du dich noch an deine Grundschulzeit erinnern? Hast du da viel gelesen und so? Und wie war es in der Grundschule?
Nee, ich war genau den Fall, den ich vorhin beschrieben habe im Endeffekt. Ich war ein Akademikerkind, das sozusagen in der Grundschule überfordert war. Ich sollte in der dritten Klasse eigentlich, die dritte Klasse sollte eigentlich wiederholt werden. Ja, ich habe da letztens von meinem alten Grundschullehrer, dem Herrn Keichern, Prädikat gelesen, weil ich halt schon immer größer war. Mhm. Ne? Also ich war ja schon immer ein sehr, körperlich sehr großes Kind. Und das hat dazu geführt, dass ich häufig von den Ansprüchen im Endeffekt überfordert worden bin, weil ich halt größer war als meine Klassenkameraden und dann halt eher einfach auf die geistige Reife Rückschluss gezogen worden ist. Dann hatte ich zwei Schwestern, die sehr, sehr, sehr gut in der Schule waren. Das hat dann noch so sein Restliches dafür getan. Und dann bin ich im Endeffekt, hat mein Lehrer nach der dritten Klasse das war für mich heute unverständlich, ein DIN A4 Seite langes Wortgutachten geschrieben, warum er der Meinung ist, dass ich nochmal ein Jahr wiederholen sollte, weil ich im Endeffekt habe die Situation von meiner Familie, von meinen Eltern, auch meinen Status in der Klasse, mein Organisationsvermögen super dargelegt. Ich habe mir das dann heute als Pädagoge durchgelesen und mir gedacht, klar, der muss wiederholen. Der ist einfach mit den Ansprüchen der dritten Klasse noch überfordert. Ja, und die Lehrerkonferenz hat das nicht genehmigt. Ich musste dann weitergehen, habe weiterhin, das musst du dir mal vorstellen, jemand, der in der Grundschule die ganze hast, da sagt der Junge, sollte bitte wiederholen. Die Eltern sagen, er sollte bitte wiederholen, weil das mit den Geschwistern, die sind alle super gut und er ist halt irgendwie Krebs so zwischen 3 und 4 rum. Ja, hat dann dazu geführt, dass ich im Endeffekt aus der heutigen Sicht im Endeffekt eine Schulverweigerungseinstellung bekommen habe. Ich habe dann einfach nicht mehr akzeptiert, dass die schlechten Leistungen, die mir ausgezahlt wurden, dass die mich innerlich verletzen. Habe dann im Endeffekt abgeschalten, habe dann eine Egalität dagegen entwickelt. Ob ich gute oder schlechte Noten hatte, war mir dann relativ egal. Und habe dann einfach mein Betätigungsfeld eher Richtung Handball und Sport gelegt, wo ich dann meine Erfolgserlebnisse bekommen habe. Das ist nämlich dann die Konsequenz daraus, wenn man jemanden zwingt. Meine Eltern haben mich dann auch ans Gymnasium zum Probeunterricht geschickt. Die haben mich dann an die Realschule zum Probeunterricht geschickt, nach der 7. damals noch. Mhm. Weil damals gab es nur die 4-stufige Realschule. Gymnasium-Probeunterricht gescheitert. Das war so heftig, dieses emotionale und psychologische Belastung für mich war, dass ich letztens beim Ausmisten die Übungsbücher für den Probeunterricht bekommen habe. Und als ich das gesehen habe, habe ich so leichte Kreislaufprobleme bekommen. Ich habe das angeschaut, ich hätte es nicht mehr malen können, aber ich habe gewusst, dass ich meine Eltern da über die Ferien, Pfingstferien, glaube ich, oder Osterferien, was über nur damit gequält haben und ich immer zusätzlich dann noch Unterricht machen musste, als die anderen frei hatten, habe ich sehr drunter gelitten und so war das. Deswegen breche ich da immer gerne Lanze dafür, dass man vielleicht lieber auf ein Niveau niedriger im Endeffekt gute Leistungen erbringt, als auf einem zu hohen Niveau immer zu scheitern. Ja. Das ist wichtiger Punkt für mich.
Ja, da sprichst du dann natürlich aus Erfahrung. Das ist natürlich dann auch gut, dass man das. Ja, bei mir war es ein bisschen anders. Ich möchte es jetzt einfach mal grüßen. Ich hatte so eine tolle Grundschullehrerin, die Frau Riepel.
Cool.
Die hat das genauso wie gemacht. Also mit der Wawa hat man sich immer so gehütet, gefühlt. Ich glaube, man kann sich immer noch an seine Grundschullehrer oder Lehrerinnen erinnern, weil man da auch so eine Bindung hatte.
Grüße gehen raus an Herrn Keicher. Cooler Typ.
Ich bin so ein bisschen im Windschatten von meiner äußerst hochbegabten Schwester so ein bisschen mit durchgeglitten, wo man dann immer so ein bisschen verglichen worden ist. Ich habe aber auch in der Grundschule schon, also ich glaube, ich habe mich in der Grundschule auch nicht unterrichten wollen, weil es lag nicht daran, dass ich so vom Verhalten, aber ich war so aufgedreht. Also ich hatte auch so einen Bewegungsdrang. Ja. Also ich kann auch jetzt immer noch die Leute nachvollziehen, die dann da sitzen nach der 2 Stunden Unterricht und so mit dem Stuhl rumkippeln und so kurz davor schon zusammenpacken, weil sie raus wollen.
Ja, verstehe ich auch.
Also kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen. Aber das ist und bleibt einfach ein Thema, das sowohl für die Kinder wahnsinnige Drucksituation ist, als auch für die Eltern wahnsinnige Drucksituation, als auch für die Lehrer, die es entscheiden müssen. Also das ist hin und wieder so eine richtige Lose-Lose-Situation, wobei schlussendlich man, um jetzt mal wieder den Bogen zu spannen und auch das Positive zu sehen, funktioniert es ja im Großen und Ganzen.
Ja, wenn man bereit ist, die Realität ins Auge zu schauen und einfach nicht zu und zu verkrampft wird. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt. Zum Schluss nochmal, dass das darf nicht so schlimm werden, dass diese schulische Laufbahn im Endeffekt alles dominiert. Ne? Das ist dann eine Katastrophe, wenn die Leute, wenn die Familie nicht mehr glücklich sind, wenn sie nicht mehr lachen können, weil alles nur noch auf die Noten reduziert wird, dann ist auch kein Mensch der Welt mehr in der Lage, im Endeffekt gute Leistungen zu bringen. Dann wird man sich vielleicht anstrengen für die Eltern, damit die Familie gerettet wird als kleines Kind. Aber wenn du dir vorstellst, dass deine Eltern streiten, weil du schlecht in der Schule bist oder sowas in Richtung, ich glaube, es gibt fast nichts Schlimmeres im Endeffekt, ne, als Kind. Wenn du sowieso als Kind der Meinung bist, es liegt ja alles an dir, das liegt ja einfach an der Entwicklungsprozess, dass sie halt in dem Moment noch der Meinung sind, alles, was auf der Welt passiert, du als Psychologe oder als Psychologiefan wirst ja wissen, dass es ein Entwicklungsschritt ist, irgendwann mal zu kapieren, dass man nicht für alles verantwortlich ist, was auf der Welt passiert. Aber wenn die Eltern sich auch noch deswegen streiten, weil du nicht gut in der Schule bist, das ist dann schon ein ganz harter Tobak für dich. Ne?
Definitiv. Und deswegen, letztes Mal haben wir es nämlich auch in der Folge vergessen. Diesmal sagen wir es gleich, das lateinische Zitat, das wir dieses Mal am Anfang gewählt haben, von Seneca: Ein Baum kann, sei er noch so alt, verpflanzt werden. Also, es ist kein nichts Finales, Schlussendliches. Der Baum kann trotzdem weiterleben, auch wenn es im ersten Moment vielleicht mal ein bisschen an den Wurzeln schmerzt und es auch ein Rücktritt oder ein Schulwechsel im ersten Moment unangenehm ist, aber die Möglichkeit besteht definitiv.
Genau, und da möchte ich dann vielleicht auch abschließen mit einem Case Study, also mit einem Einzelfall. Das ist natürlich jetzt nicht die Mehrheit, aber es gibt auch diese Fälle, die einfach dann über die Mittelschule, über den M-Zweig auf die FOS gehen und danach studieren. Und dann eine Freundin von mir hat dann Zahnarzt geworden einfach, ne? Aber das war nur dadurch möglich, weil sie gesehen hat, sie ist sehr leistungsfähig. Sie hat auf der Mittelschule gelernt, dass sie, wenn sie will und sich reinhängt im Endeffekt, dass sie dann sehr, sehr gute Leistungen erbringen kann. Und dieses Selbstbewusstsein, was sie über die Pubertät und was sie dann in dieser prägendsten Jugendphase gemacht hat, hat sie zur Entscheidung gebracht, hat erst zahnmedizinische Hilfe oder sowas gelernt und ist danach dann weitergegangen auf die Schule und hat dann wirklich Zahnärztin geworden und sehr glücklich. Das heißt, auch diese Entwicklung, dieses Steigern und dieses Begeisterte von sich selber sein und dann leistungsfähig sein, das können sie nur dann lernen, wenn sie es mal gelernt haben, dass sie leistungsfähig sein können und nicht immer nur Niederlagen einstecken müssen.
Genau so ist es. So.
Genau.
Dann würde ich sagen, nochmal die Bitte, wir brauchen noch eine Klassenkameradin für den Mathieu. Also bitte einmal schreiben.
Coole Idee.
Wer Mathieu an der Gender-Seite begleiten soll. Und ansonsten nochmal vielen lieben Dank weiterhin. Wir versuchen alles zu beantworten, wenn ihr uns schreibt, info@papierkorb@lehreranstalt.de oder auf unserer Insta-Seite, wie es sonst so immer heißt. Ich höre es in meinem anderen Podcast, wir haben uns immer noch nicht darüber informiert. Abonniert uns, folgt uns, schreibt uns Bewertungen. Wir wissen zwar nicht wo und was, aber
wir freuen uns drüber.
Wir freuen uns über alles, was uns irgendwo vielleicht mal angezeigt wird.
Ja, vorgewählt.
Und ansonsten ja noch die gute Nachricht. Also es geht auch mit dem Impfen voran. Ich glaube, das Ende ist irgendwann langsam in Sicht. Die Stimmung steigt, bald sind Ferien, das Wetter wird irgendwann auch wieder besser. Es geht sowas von aufwärts. Und in dem Sinne, das Schlusswort. Dave, heute musstest du sprechen.
Wir freuen uns auf den Podcast von nächster Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Schönen Tag noch.
Ciao, ciao.